Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 249 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
So, jetzt haben wir mich noch einmal, noch zwei Wochen Ruhe von mir.
Schon wieder?
Dann verdüse ich in die Ferien. Bin ich schon mal weg gewesen? Ich bin nie weg.
Hat ich das Gefühl? Doch. Hä? Nein.
Ah, ich schon viel zu lange nicht mehr. Das ist, aber ich sehe, das ist schön, dass du mich dann vermisst. Wenn der Laden zusammengeht, wisst ihr, ich bin nicht schuld. Ich bin dann am, was auch immer man schlürft in Griechenland. Genau, aber bevor er vor der Ferien, muss man noch arbeiten. Und wir arbeiten an der Unabhängigkeit von der USA. Also nicht an ihrer, sondern unsere von ihnen. Nein, wir haben angeschaut, wie wir uns könnten ein bisschen lösen von diesen ganzen Diensten und Services, wo halt alle aus den USA kommen, Suche, E-Mail, Browser, alles zusammen. Das haben wir angeschaut, ob es da europäische Alternativen gibt. Dann im Big Screen reden wir über The Last of Us Season 2. Dort ist die erste Folge draussen. Die haben wir geschaut. Und ihr habt sie auch ausgiebig in der Spoilerfabrik besprochen. Das machen wir da jetzt nicht so ausgiebig. Das ist jetzt zu lang. Und wir reden noch über das Studio. Ich habe es dann gleich nicht geschafft, noch eine zweite Folge zu schauen. Aber ich habe die erste genüsslich geschaut, darum kann ich dort dann natürlich auch mitreden. Mhm. Und in der Spielecke über Blueprints, das, der Indie-Hit vom Jahr, würde ich mal behaupten.
Der Simon-Hit vom Jahr.
Oder der Simon würde das vor allem behaupten. Immer wenn ich irgendein Rätsel schicke, ich erzähle es nachher, sagt er immer, das ist mega easy, es wird noch viel schwieriger. Ja, alles Schwätze. und über Tempest Rising, wirklich, das ist so Command & Conquer Nostalgie pur. Ja, also komm, dann fangen wir doch an mit unseren News, unserem ersten Thema.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, weil in den USA so ein bisschen was am Brodeln ist, überlegen sich ja viele Leute, vielleicht wäre es doch nicht so dumm, wenn wir nicht alles würden von den Amis benutzen. Weil es ist schon recht krass. Ich meine, man überlegt sich das halt einfach irgendwie nicht so, oder? Also ich zumindest nicht so aktiv. Aber eigentlich alle Sachen, Dienst, Service, Tools, die man nutzt, sind gefühlt zu 90% vermutlich sind es auch einfach aus den USA. Also eben, ich meine, es fängt beim Browser an, bei Chrome, E-Mail mit Gmail, Messenger, Cloud-Speicher, Suche natürlich. Es ist eigentlich alles aus den USA. Und eben, ich glaube, gerade aktuell, oder, mit diesen Unsicherheiten, mit diesen Zöllen und so, überlegen sich einfach immer mehr, wie könnte man das ein bisschen reduzieren. Und ich habe gefunden, das wäre ein gutes Thema für den Podcast. Ich habe das so indirekt oder auf eine andere Art, ich habe schon länger ein bisschen angefangen, den Abhängigkeit von Google zu lösen. Mhm. Habe dann aber nicht unbedingt den europäischen Alternativen gesucht. Also, das heisst, ich habe schon viele Sachen, aber die sind einfach dann auch amerikanisch, eben weil das verdammte meiste Zeugs ist einfach aus den USA. Und eben, wir werden nachher sehen, ich glaube, bei euch wird es vermutlich genau gleich sein.
Absolut.
Und ich habe mir jetzt mal solche die gängigsten, oder wir haben uns die gängigsten aufgeschrieben. Und die können wir ja mal durchgehen und mal sagen, was man dort nutzen kann und wie einfach das wäre oder eben nicht wäre, um eine europäische oder eben zumindest einfach nicht amerikanische Alternative suchen. Es gibt übrigens für das eine gute Webseite, die heisst european-alternatives.eu. Könnt ihr mal drauf gehen. Und dort hat es für so ziemlich alles, was man so im digitalen Bereich braucht, hat es eine europäische Alternative, wo immer steht, aus welchem Land kommt es, was bieten sie und so. Das ist echt eine gute Anlaufstelle, wenn man das möchte. Und ich würde sagen, wir können ja mal mit dem Offensichtlichsten anfangen, mit E-Mail. Mhm. Ich meine, Gmail wird immer noch der populärste E-Mail-Dienst sein von der Welt. Ich habe das jetzt nicht kontrolliert. Vielleicht gibt es einen chinesischen, der noch mehr User hat, aber WeChat oder so. Aber Gmail ist sicher einer der grössten. Braucht ihr Gmail aktiv, passiv? Weil ihr habt das Android-Phone, das braucht ihr aber braucht ihr es aktiv?
Aktiv nicht, nein. Nur passiv.
Ich brauche es auch aktiv, ja.
Also du hast auch auf dem Handy Gmail-App und so?
Genau. Und hast du alles privat läuft über das, ja.
Okay. Hast du mehrere E-Mail-Adressen, private?
Ja, wobei die eine brauche ich nicht aktiv, sondern nur, wenn ich mal ein formelles E-Mail schreibe. Das sind nur ihre komische E-Mail-Adresse, wo mein Nutzername drin ist. Aber die ist verknüpft mit der primären und darum ist es nicht wie. Also, es ist quasi, als hätte ich eine.
Okay, aber hast du sie umgeleitet auf Gmail?
Ja, genau. Ja,
aber schon, gell?
Ja.
Eben, ich habe das auch lange gehabt. Alles meine, von meinem anderen Podcast noch und sonst Dienst, da habe ich wirklich alles auf Gmail gehabt.
Ja.
Funktioniert auch relativ okay. Kannst du ja dann auch schreiben von dort. Aber eben, selber habe ich mal umgestellt und ich würde behaupten, das E-Mail ist jetzt tatsächlich das Einfachste. Eben, mit so, mit einem Sternli, weil, wenn halt ein Android-Phone hast, dann ist es ja, bin ich der Meinung, immer noch Pflicht. Also, du brauchst einen Google-Account. Ich glaube, du kannst nicht ein Android-Phone in Betrieb nehmen ohne einen Google-Account. Da bin ich echt
ziemlich sicher. Im Play Store und so meinst du, zum Apps abladen, oder?
Ja, ich glaube, du, ja, ich habe das Gefühl, die, du, weißt, du musst ja schon bei mir richten. Mhm. Du musst ja musst mit einem Google-Account starten,
mhm,
oder?
Mhm.
Ich habe das Gefühl, es geht nicht ohne. Also wie gesagt, sonst tue ich mich nicht auf das behaften. Aber genau, wenn man einen Schritt weiter geht und zumindest den Play Store und so was brauchen, dann braucht es einen.
Genau, das sicher.
Ja, und genau, darum, die habe ich auch immer noch. Aber mittlerweile habe ich von wirklich, ist meine Gmail ist nur noch, die existiert einfach, aber ich benutze es, ich gehe nicht mehr auf Gmail und finde, da gibt es tatsächlich auch wirklich gute Alternativen. Wirklich von, egal wo, eben. In der Schweiz gibt es ja viele mit Proton-Mail zum Beispiel, die sind ja mittlerweile recht gross, da die Firma aus Genf, die hat ja auch alle möglichen Dienste. setzt dann mehr auf Privatsphäre und so. Das habe ich jetzt wirklich den Eindruck, jetzt mal abgesehen eben von dem Android, da kannst du gut wechseln. Also, ich frage mich mehr, Luca, du hast den schon gewechselt? Oder schon länger?
Also,
oder wie?
Ja, von einem Ami zum anderen. Ich habe halt, immer schon Hotmail gehabt, früher. Aha. Vor allem, wo damals meine erste E-Mail-Adresse mit natürlich einem absolut pubertären Namen.
Sexy Luca.
Little Luca Big das, Gangster. Nein,
Luca
keine Ahnung. Irgend so. Nein, ich sag's jetzt nicht. Auf jeden Fall, da habe ich, wo Outlook dann kam, habe ich eine seriösere E-Mail-Adresse gemacht und da bin ich halt mal irgendwann mal genötigt worden, auch Gmail zu machen. Ich habe das alles irgendwie dann geschafft zu verknüpfen, dass alles irgendwie in mein Outlook landet, was sonst irgendwo wirklich kommt. Darum, ja, das ist halt mein aktueller Stand von den Dingen. Ich bin bei Outlook, aber Gmail habe ich halt nebenbei noch passiv am Laufen. Okay.
Hey, eigentlich müssen wir da gerade zuerst noch einen Schritt zurück. Das nimmt mich jetzt gerade Wunder, weil ihr habt so dem offenbar nicht gemacht. Wie ist so euch das Gefühl dazu? Also, weißt, findet ihr das auch, ja, oder überlegt ihr auch, vielleicht mache ich das zu reduzieren, oder findet ihr einfach, ist egal, brauchen wir Amis. Einmal Ami, immer Ami.
ich glaube, es ist insgesamt zu viel, zum etwas ändern. Und ich, wenn ich mir so überlege, eben schon leid E-Mail, wo jetzt einfach wäre, oder? Einfach zu wechseln. Wenn ich mir dann denke, dass ich bei verschiedenen Diensten nachher, je nachdem, irgendetwas müsste ich anpassen, weil ich neue E-Mail-Adresse habe. Ich bin einfach zu faul für so etwas. Das ist mein grosses Problem.
Ja, es ist gerade mir ähnlich. Ich bin auch zu faul. Es ist halt schon unhure viel Arbeit, wenn du alles anfängst umzustellen. Das E-Mail, ja. Irgendwie gewisse Sachen. Entweder kommt etwas, das wirklich eine Funktion hat, wo meine jetzige Alternative oder meine jetzige Lösung nicht hat, wo ich sage, boah, das ist hure geil. Und auf das kommen wir später, vor allem bei den Kalender. Oder, ja, noch bin ich nicht genug abgeschreckt vom orangehörigen Pudel, wo dort über das Weltgeschehen entscheidet.
Hey, ich bin darum sehr gespannt, wenn ihr zulässt und selber, wie ihr dazu denkt oder was ihr für Alternativen habt, bin ich mega gespannt, weil ich habe es auch gemerkt mit Gesprächen mit Kollegen, es ist sehr vieles, ist einfach eine Prinzipienfrage. Es ist eine Frage, wie wichtig ist dir das? Weil besser wird es in vielen Fällen nicht, der Wechsel. Also, du wechselst nicht unbedingt zu einem besseren Produkt.
Ja, genau.
Und das ist natürlich das Hauptproblem, oder? Die Leute sind bequem. Und wenn es nicht, genau wie du sagst, nicht besser wird, machst du es dann einfach aus Prinzip, oder? Genau, bei mir geht es natürlich ein bisschen aus Prinzip. Und das ist auf eine Art schon ein bisschen wie beim Zügeln, muss man jetzt doch sagen, beim E-Mail. Es ist zwar irgendwie wie schnell erstellt natürlich ein anderes E-Mail, aber es geht vermutlich über ein Jahr, bis alles gewechselt hast.
Aber geil, es ist
aber,
ja.
Ich habe es im Fall einfach nicht aktiv gemacht. Oder? Ich habe mir so eine eigene Domäne erstellt. Ich habe jetzt bei Infomaniac, gibt ja viele in der Schweiz, wo du dann eine machen kannst. Und ich habe das noch gut gefunden. Ich habe wirklich verschiedene Gmail-Adressen gehabt. Wahrscheinlich zum Shoppen, eine für Spam, eine für wirklich auch so. Und das habe ich jetzt ein bisschen reduziert. Und ich mache es einfach noch dies noch. Also immer, wenn ich wieder auf irgendetwas gehe, dann gehe ich es ja täglich schön wechseln. Aber es ist schon so. du musst es halt geschwind machen, oder? Aber so ist grundsätzlich, genau, von den Funktionen, also da vermisse ich gar nichts. Also das ist jetzt, da jetzt das Hauptding. Gmail habe ich auch immer gut gefunden, aber ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, ja shit, das ist jetzt schlechter.
Und nein, das hat jetzt, Gmail hat jetzt so nicht irgendetwas, was sehr krass wäre, oder von den Funktionen her. Wo,
ja, aber ist schon stimmt. Gute, also die Suche ist, habe ich den Eindruck, ist immer noch ein bisschen besser.
Schon.
Da habe ich von lang Mühe gehabt. Ich habe jetzt zum Beispiel den EM-Client, der kommt aus, ich weiß nicht, irgendwas im Osten von Europa. Ich weiß jetzt gerade wieder nicht mehr, in welchem Land. Und das ist so ein typischer Desktop-Client. Und der ist noch gut. Da kannst du halt mehrere E-Mail-Adressen drin tun, oder? Wie man es, ich meine, Outlook oder so, genau so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich ihn auch auf dem Handy gehabt. Und dann habe ich manchmal E-Mails gesucht, wo ich weiss, die existieren. Und dann habe ich es amigs nicht gefunden. Und dann habe ich gemerkt, ich archiviere E-Mails. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht.
Nein.
Noch nie gemacht, nein.
Ich klicke halt einfach. Ich habe gemerkt, das ist noch praktisch, wenn du es wieder brauchst. Darum, statt löschen, archiviere ich es. Und bei Gmail ist das wirklich immer easy. Du hast einfach suchen. Ja. Suchen sind das King. Und da ist es amigs so gewesen, dann findest du es nicht. Und dann hast du gemerkt, weißt, das eine heisst, in dem E-Mail, wo du dann drin hast, heisst es vielleicht Archive. Und im anderen heisst es Archives. Und dann ist es in einem anderen Ordner. Und zum Teil musst du die wirklich mal kurz anklicken, dass die überhaupt laden. Es ist einfach nicht etwas, wo du musst herausfinden. Und wenn ich schon Mühe habe, dann weisst du einfach, dann sozusagen 0815-User, der sucht, findet es nicht, regt sich auf.
Das Suche in Outlook ist auch ganz beschissen.
Ja, okay, ja. Das ist eigentlich besser.
Da finde ich auch wirklich nie etwas. Es spielt mir immer das auf, was ich nicht will haben.
Ja, eben. Und auf dem Handy habe ich Thunderbird. Die finde ich wirklich recht gut. Die finde ich schön übersichtlich, kann auch all meine Accounts drin und so. Also eben E-Mail, gibt es gute Alternativen, aber es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Dann das Zweite, was wir drauf haben, auch etwas am grössten, ist natürlich der Messenger. Und eben Europa, ist es klar, brauchen einfach alle, also und auch der Rest der Welt, der grösste Ding ist einfach WhatsApp. Ich meine, das iMessage, das ist jetzt bei uns tatsächlich nicht so ein Punkt. Aber ja, WhatsApp gehört Meta, gehört, also Facebook-Firma ist US-Firma und ich meine, da gibt es so, logisch, dort würde ich überhaupt schon ein paar viel bedenken, aber es ist halt auch, man ist einfach bequem und die Leute sind dort. Dort ist eben noch etwas Zusätzliches, dort kannst du es wie nicht allein machen, oder?
Ja, genau.
Und da habe ich dann geschaut, ich meine, ich bin bei Signal, aber das ist ja auch eine US-Firma, auch wenn sie Non-Profit und Open Source ist, aber das ist eigentlich, das ist trotzdem auch eine US-Firma. Ist also auch nicht ideal. Die einzige wirklich Alternative da wäre tatsächlich Threema. Mhm. Also da, und haben die, ich kann mir vorstellen, dass sie haben, aber nicht nutzen.
Ich habe sie mal gehabt. Aber wie du sagst, es ist in dem ganzen Ding, Threema, ich glaube sogar vor einem grossen WhatsApp-Skandal gehabt, wo alle dann plötzlich das Gefühl haben, ja, jetzt dürfen wir WhatsApp boykottieren und nach zwei Wochen sind alle wieder zurück zu WhatsApp. Ja. Threema habe ich schon vorher mal gehabt, und weil es ein Schweizer, oder? Also es ist eine Schweizer Firma, wo Daten und alles auf Schweizer Server ist, und das ist halt mega cool gewesen und haben alle gesagt, wow, mega geil. Sollte man unbedingt machen. Aber wie du sagst, wenn es niemand anders sonst macht und es macht es einfach viel zu wenig gleichzeitig, dann nützt es wie nichts. Dann gehst du am Schluss und musst eben aus Prinzip willst du weg, aber wenn es nicht genug macht, musst halt gleich wieder retour, weil was bleibt dir für andere Wahl? Sonst kann ich mich mit niemandem unterhalten, wenn ich WhatsApp lösche und das selber konsequent durchziehe.
Ja. Ich finde es, ich habe auch einfach mehrere auch drauf, weil ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, mehrere zu nutzen. Threema brauche ich aber tatsächlich nur mit meinem Fischtyp, wo man manchmal für das Aquarium Sachen sagt. Weil er hat ein iPhone und kein... ich habe kein WhatsApp, er hat kein Signal. Aber Threema haben wir beide. Und das ist wirklich der einzige Typ, den ich dort auf Threema schreibe. Aber ist auch voll easy. Ich meine, die andere Alternative, die alle hätten, wäre ja SMS, also oder ja. RCS, ja. Oder? Das könntest du benutzen. Hey, ich weiß nicht, das braucht ihr sicher auch nie, oder?
Nein.
Da habe ich auch etwa zwei Leute, und das ist auch noch interessant, dort, es haben ja wie nicht alle Mobilfunkanbieter, haben das Protokoll schon aktiv, glaube ich. Das merkst du nämlich, da steht damals, deine Unterhaltung ist mit RCS, und dann funktionieren alle Sachen wie, weißt du, du kannst Nachrichten liken, der Funktionsumfang ist viel grösser, und dann gibt es gewisse, die haben nur SMS. Und zwischen denen, der Kollege zum Beispiel, den ich immer schreibe, dann sind es einfach, du kannst nicht richtige Bilder schicken und so, das ist richtig, wirklich wie vor 20 Jahren.
Nostalgisch.
Ja, wirklich. Gut, aber wie gesagt, Messenger gibt es eine Lösung, aber solange die Leute nicht wechseln, das... aber vielleicht kommt das mit der Interoperabilität Das wollte man nicht aussprechen. Interoperabilität. Weißt du, was ich meine? Ja, genau.
Wunderschön so.
Ja, wirklich. Ja, vielleicht kommt das ja tatsächlich mal. Das wäre schön. Dann, genau das Nächste, da bin ich jetzt gespannt. Kalender. Dort, ich finde, Google-Kalender ist sicher einer der populärsten, die es gibt. Und ich habe dort auch schon gemerkt, ich bin dort auch schon auf Alternativen umgestiegen. Ich habe zum Beispiel den Notion-Kalender, der ursprünglich anders geheißen hat, haben sie gekauft. Aber den musst du mit der Gmail-Adresse, also mit deinem Google-Kalender verknüpfen. Der funktioniert nicht einfach so selber. Der setzt das voraus. Ist einfach ein anderer, hat einen anderen Funktionsumfang. Und da gibt es, würde ich jetzt behaupten, da ist jetzt vielleicht noch, wenn ihr kein spezifisches Bedürfnis habt, oder?
Also was ich tatsächlich mal umgestellt habe vor ein paar Jahren, ist Time Tree, also quasi Zeitbaum auf Englisch, Time Tree, ist eine Kalender-App aus Japan. Und was sie vor allem anders macht als Google Kalender und Outlook, ist, es geht wirklich ums gemeinsame Planen bei dieser App. Also du kannst mehrere Kalender anlegen innerhalb von dieser App, zum Beispiel eine für dich, eine für dich und deine Freundin, eine für dich und deine WG. Und du kannst die App, also die einzelnen Kalender, die kannst du mit allen mit anderen Leuten teilen. Oder? Also alle können die Time-Tree-App bei sich abladen und dann quasi an deinem Kalender teilnehmen und dann hast du quasi einen gemeinsamen Kalender für deine WG-Gruppe, für deine Freundin. Wo, wenn du einen Termin einträgst, dann synchronisiert das automatisch auf den anderen ihre Kalender mit. Und je nachdem, was du noch sonst für Funktionen brauchst, kannst du innerhalb von dem Termin noch, keine Ahnung, Abstimmungen machen, was soll es heute Nacht geben oder keine Ahnung was, dann gibt es ein paar Spielereien. Das ist halt schon noch, finde ich, mega cool. Ich finde auch visuell ist die App mega übersichtlich. Du kannst natürlich alles anpassen, farblich, auch organisatorisch, Wochenansicht, Monatsansicht, Tagesansicht und so weiter. Sie ist plattformübergreifend, iOS, Android, es gibt sogar eine Web-Version davon, also eine Desktop-Version. Und was auch wirklich cool ist, ist, du brauchst keinen Google-Account.
Eben, das habe ich eine Frage. Das ist das Essentielle, oder?
Genau. Also du kannst mit einer E-Mail-Adresse kannst einen Account erstellen. Ja, kannst super. Natürlich dann auch mit Facebook und was weiß ich. Also gibt es schon auch. Aber wenn du keinen Google-Account hast, ist das kein Problem.
Gutes Widget. Ich sehe gerade, sie haben ein gutes Widget. Hast du ein verlassenes Detail, das mich stört beim Notion-Kalender? Wenn ich das Widget mache auf dem Android, dann ist die grosse Ansicht, nur deine Terminansicht. Ich wollte aber die Monatansicht. Ich wollte auf einen Blick doch kurz sehen, wie der Monat aussieht. Und da gibt es nur das Widget. Das ist auch wieder etwas. Das ist einfach, wegen dem habe ich noch den Google-Kalender auf dem Handy. So dumm.
Was Timetree auch noch cool macht, oder was auch noch cool ist, ist, du kannst synchronisieren mit einem Google-Kalender oder auch mit einem Microsoft-Kalender. Allerdings, ich weiß nicht, ob das ein Haken ist oder sogar gut so, die eingebundenen Kalender sind nur für dich sichtbar. Also wenn ich meinen Timetree mit meinem Geschäfts-Google-Kalender oder was haben wir haben Microsoft bei uns, oder? Wenn man das dort synchronisiert, dann sehe nur ich meine Geschäftstermine in der Gesamtübersicht von meinen Kalender. Die anderen Leute, die jetzt mit mir einen Kalender teilen, die sehen nicht meine Geschäftstermine. Eben, wie gesagt, vielleicht ist das sogar auch noch gut. Wenn ich gleich will, dass irgendein Geschäftstermin für die anderen sichtbar ist, dann muss ich das halt manuell copy-pasten. Ja. Und das geht natürlich, was in dem Moment verloren geht, ist die Synchronisation. Also dann tut es natürlich, wenn ich im Geschäftstermin...
Es synkt dann nur vom Geschäft zu deinem, nicht umgekehrt.
Richtig. Das macht sowieso... auch in meiner eigenen Ansicht, wo nur ich sehe, Timetree liest quasi sozusagen nur, was auf Google oder auf Microsoft passiert. Umgekehrt überschreibt es aber auch. Also wenn ich in meinem Geschäftskalender auf Microsoft einen Termin anpasse, dann sieht das Timetree, es liest es ja und tut es dann auch anpassen. Umgekehrt, wenn ich in Timetree einen Geschäftstermingang umschiebe, das tut es nicht zurück synchronisieren auf Microsoft. Das ist nur einseitig, die Synchronisation.
Wäre es mir egal. Also, ich glaube, ein Kalender ist halt etwas sehr Persönliches. Da hat jeder ein anderes Bedürfnis. Ich weiß nicht, Tommy, was hast du Kalender? Wie bist du da unterwegs?
Ich bin zum Erinnern, wie es so aussieht und ob ich zufrieden bin.
Du brauchst das nicht so oft.
Es ist selten. Also, brauche halt auch vor allem den Kalender oder im Outlook zum Arbeiten. Das ist der wichtige Kalender und privat. Tue ich schon Zeug eintragen, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie einen vollen Terminkalender hätte privat. Und
aber in welchen hast du?
Samsung, also auf dem Handy einfach der Samsung-Kalender, der mit Gmail, also mit dem Google-Kalender verknüpft ist.
So. Aber eben, das, für mich ist eben das echt das Problem. Ich kann ja gut einen anderen nehmen, jetzt auch einen nicht-amerikanischen. Ich habe auch geschaut, es gibt auch Proton, auch wieder aus der Schweiz, Infomaniac hat die einen. Bei mir ist noch das Problem, ich brauche eine App Routine, also Routine.
Ja.
Und schon wie so eine Mischung aus Planungstool und Terminen geht nur mit einem Google-Account.
Ah,
und du hast nicht einmal Outlook geht. Und damit ich, weil ich so fürs Geschäft da brauche, jetzt wirklich zum Arbeiten, damit ich auch die Geschäftstermine da drin habe, brauche ich nochmal ein Tool, wo man Google... Google-Kalender und Outlook-Kalender miteinander synchronisiert. Weil du das, weißt, ich muss es ja auch mit Schreiben und so können machen.
Ja.
So Zeug finde ich richtig mühsam. Und zum Beispiel die App könnte ich einfach gar nicht brauchen, denn wenn ich jetzt auf Timetree umstellen würde, was ist schon, also gut eben. Oder ich würde vermutlich wieder müssen so Workarounds machen, das dort hinsinken. Und solange wir da schon reden, eben, dann weißt du, ja, meistens schon abgehängt, weil einfach, ich will einfach einen Kalender nutzen, oder?
Mhm.
Aber ich glaube schon, Kalender, wenn du jetzt nicht darauf angewiesen bist, dass sie irgendwo noch kannst verknüpfen mit einem Google-Kalender, da glaube ich, gibt es gute Alternativen.
Ja. Also was Timetree wirklich geil macht, und das, ich weiß nicht, ob es Google mittlerweile vielleicht auch macht, aber das hat es am Anfang eben nicht können, darum haben wir gewechselt, ist wirklich das gemeinsame Kalender, das mit der Freundin zusammen so à la, hey, ich habe am Samstag Jungsabend, ich trage das ein, dann macht sie nicht blöderweise auch noch gerade dann ab. Ich habe noch Kollegen eingeladen, oder?
Und dann ist es so geht. Wir haben das auch. Wir haben ich habe meinen Privaten und habe den eher sichtbar gemacht. Und dann haben wir einen Familienkalender, wo sie auch bei sich hat. Das kann Google schauen. Ja.
Ist Timetree gratis?
Ja. Ja. Es gibt natürlich auch Pay-Version, aber das brauchst du. Die Add-ons, die du kannst zahlen, brauchst du wirklich nicht.
Ja.
Das ist cool, das schaue ich an. Und eben, wie gesagt, wenn ihr noch andere Alternativen habt, nur an mit denen. Dann ein anderes grosses Thema ist natürlich der Cloud-Speicher.
Mm.
Da hätte ich jetzt gesagt, ich bin dann immer noch mit Google Drive unterwegs, weil halt auch mit diesen Pixel-Phones, weißt, dann schieben sie das ja noch an, mit dass du mehr Speicher bekommst und so. Eben. Oder Leute, die Apple brauchen, dort ist ja genau das Gleiche, kommst du mega einfach mit dem Apple One, heisst es, glaube ich, so Pakete über. Und eben da sind die grossen halt fast unschlagbar. Aber da ist die Schweiz, glaube ich, schon recht lang gut unterwegs mit eigenen Servern und eigenen Cloud-Speicherlösungen. Gibt es diverse, aber ich kann mir vorstellen, ihr zwei sind auch mit Google Drive unterwegs.
Ja, Google Drive, ja.
Ja.
Wir brauchen halt auch im Geschäft, die mit dem Google Office auf eine Art, oder? Also mit Google Docs und so. Dann heisst,
ja,
das ist jetzt auch etwas, könnte ich jetzt nicht komplett verzichten, würde gar nicht gehen. Also, ja, nein, wird nicht gehen. Könnt ihr euch Texte halt nicht lesen? So, und
Google Drive und OneDrive sind halt so die zwei grossen. Mhm. Und wir haben im Geschäft beides, oder? Wir benutzen ja OneDrive und Google.
Ja.
Von dem her. Ich mein, verdammt.
Ja, gut, im Geschäft kann das natürlich eh nicht umgehen, wenn dein Geschäft das voraussetzt. Aber wenn es dir jetzt einfach um irgendwo deine Daten geht, die du möchtest sichern, da gibt es schon genug Alternativen. Eben, da gibt es diverse. Auch auf dieser Seite, wo ich gesagt habe, findest du jenste aus der Schweiz, wo das Zeug wirklich auch hier speichert, auch auf eigenen Server. Zu dort habe ich noch interessante Statistik von Statista vom März 2025. Mhm. In den USA gibt es 5'500 Datenzentren.
Mhm.
Und der Rest der Welt zusammen hat etwa gleich viel.
Boah.
Ah.
Und auf dem Platz 2 kommt Deutschland mit 530.
Wow.
Und die Schweiz hat 121. Aber
wir sind alle unsere Daten sind in den USA.
Krass, oder? Einfach wirklich... Die USA haben einfach alle Daten liegen, also eben gefühlt alle Daten liegen in den USA.
Mhm.
Aber eben, es gibt wirklich Alternativen. Muss halt auch bei vielen Diensten halt tatsächlich, man muss auf diesen Seiten wirklich auch schauen, haben ihr eigene Server? Weil Server in der Schweiz oder in Europa heisst nicht, dass sie nicht Microsoft gehören können.
Ja.
Oder? Das ist ja nicht, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Ich habe mich dort auch noch gefragt, gibt es dort wichtige Funktionen, die ihr benutzt? Weißt du, wo jetzt eine andere so Cloud-Speicher-App müsste haben?
Ja, vor allem synchronisieren ist mir wichtig. Bei mir ist halt eben auch noch praktisch, eben, es ist alles im Explorer quasi drin. Ich muss nicht eine Webseite aufmachen, um eine Datei in den droppen, die ich auf dem Cloud-Ding will. Ich arbeite wie, als ob ich auf meinem PC würde arbeiten, wie ich eigentlich immer geschafft habe, aber es ist halt alles immer noch synchronisiert mit einer Cloud im Hintergrund. Also mein PC könnte heute explodieren und ich hätte immer noch all meine Daten gespeichert irgendwo. Das passiert automatisch und ohne dass ich muss irgendetwas Grosses in einer anderen Website. Das ist halt schon mega bequem und gibt mir auch eine gewisse Sicherheit.
Das ist ein guter Punkt, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich hätte jetzt aber schon behauptet, es gibt sicher auch andere, die eine Desktop-App haben, die dir noch im Explorer angezeigt wird. Das siehst du, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Das ist ein guter Punkt. Das finde ich auch. Das ist auch eine Funktion, die müsste ich haben. Was ich noch viel brauche, ist das Dokumenten-Scannen.
Ja, das stimmt. Ja.
In der Google Drive-App.
Das ist wirklich noch gäbig, ja. Und früher mit einer separaten App und jetzt ist ja alles schön integriert im Drive.
Das muss ich sagen, brauche ich mega oft. Vor allem die Rechnungen und so. Ja, würde mich genau eben dran schiessen oder eine separate nehmen, aber eben. Das nächste, ja gut, die Suche, ich glaube, das hat man auch von einer relativ schnell abgehackt, weil das finde ich verdammt schwierig. Also ich habe... Ja. Also, haben die schon mal, sind die mal andere ausprobieren?
Oder ja,
sind
also einfach Bing, gell, oder schon. Was ist das? Copilot, also die Microsoft-Alternative vor allem.
Aber sonst immer noch Google.
Ja, es ist einfach, Google kennt mich so gut und weiss, was ich suche. Es ist, alles andere ist vergleichsweise einfach nicht gut. Es ist, ich mache mich nicht umschlagen mit irrelevanten Suchergebnissen. Drum.
Hey, dort ist einfach das Problem, dass es gibt ja Ecosia, zum Beispiel ist aus Deutschland, Quant ist aus Frankreich, Swisscaus, Schweiz und so. Die brauchen aber alle Index von Bing und Google und haben zum Teil einfach, Swisscaus hat auch noch einen eigenen, aber weiß nicht, wer zum, wenn zum Zug kommt, aber sie sind auch angewiesen auf die beiden Grossen. Ich muss im Fall aber schon sagen, dass ich bin mit Google schon längst nicht mehr so zufrieden wie früher. Also früher habe ich die richtig gut gefunden und mittlerweile finde ich schon, die Suchresultate sind erstens nicht mehr so gut, weil ich finde, man merkt, dass sie die halt irgendwie manipulieren und also weißt, ein bisschen steuern.
Ja.
Und dann halt die ganze Werbemüll, also weißt du, musst immer runterscrollen. Also ich finde wirklich, es ist nicht mehr so ein gutes Erlebnis wie früher. Bei gewissen anderen, Quant zum Beispiel, die Suche, bis das Resultat kommt, geht einfach, ist nicht instant. Die habe ich schon mal aufgehört, dann nutzen. Und Ecosia finde ich recht gut eigentlich, aber hat auch zum Teil, wenn ich dort die Schweiz auswähle, bringt es nicht so konsequent wirklich Resultat von Schweizer aus der Schweiz. Das heisst, ich muss wieder zu Google CH wechseln. einfach, oder ich muss immer irgendwie zurückwechseln. Und das ist wirklich... Da gibt es, finde ich, schon so. Da gibt es am wenigsten Alternativen irgendwie. Oder du musst einfach immer wechseln.
Ja, dort ist halt Google enorm riesig.
Ja, das ist einfach krass. Das Nächste ist ähnlich, oder? Die ganzen AI-Sachen. Gibt es ja auch von überall. Mhm. Aber die populärsten sind amerikanisch, oder? Wir haben Gemini, ChatGPT, die sind
Grog.
Grog. Die sind, klar,
ich habe gehört, dass DeepSeek sieht recht gut.
Hey, ich brauche die Sache, muss ich sagen, halt immer noch nicht so viel. Und ich habe dann LeChat, wo Mistral habe ich ausprobiert, das ist aus Frankreich.
Natürlich ist es Frankreich.
Natürlich. Hey, aber ich habe einfach ein paar Sachen so verglichen und ein tiptop funktioniert, ist schnell, kannst auch Dokumente hochladen. Kannst aber zum Beispiel nicht mit Sprachsuche, also kannst keine Spracheingabe machen, was ich jetzt bei Gemini natürlich viel brauche, wenn ich es brauche. Das ist einfach gäbig. Aber das ist, weil, ich meine, ihr habt ja das sicher auch gesehen, die Auswertung, die da vor ein paar Wochen rumgegeistert ist, dass die ja all die Chatting immer noch, die Mehrheit von der Resultate sind einfach irgendwie falsch. Oder haben Fehler drin. Darum, weiß auch nicht, spielt es vielleicht nicht so eine Rolle, wenn du einen anderen nimmst, der dann einfach auch Fehler hat. Also. Aber, und genau da hat ja auch gerade bekannt, die ETH möchte ja so ein LLM im Sommer lancieren. Kann man gespannt sein, ob da
ein Schweizer LLM würde mich sehr interessieren.
Ja, es hat auch viel Geld zu machen, oder? Das andere, das nächste, was ich ausprobiert habe, Foti. Wo habt ihr eure Fotos gespeichert?
Google Fotos. Es gibt einfach nichts Besseres. Es ist so gut. Google Fotos ist so gut. Es ist schon allein weg der Suche, aber auch die Erinnerungen, die ihr zusammenstellt, das ist einfach so gut. Und du musst dich um nichts kümmern. Es passiert einfach. Das ist so gut.
Hey, ich habe dort zwei Sachen ausprobiert. Zuerst Das eine, was wirklich aus Europa wäre, es wäre Zeitkapsel, also Kapsel, also PSL. Das wäre aus Österreich mit Server in Österreich. Hey, aber ich habe dort einen Account erstellt, zahlt für einen Monat und die Files hochladen, hast du immer abgebrochen. Das Experiment ist dort schon gescheitert. Hat sonst noch gut ausgesehen, aber hat dort schon einen Nachteil gehabt. Sozusagen Bildersuche, so das Machine Learning, das käme erst im Sommer. Ah. Also das wäre für mich schon mal ein No-Go. Mhm. Das ist gerade, du sagst, Tommy, ich brauche auch die Suche.
Das ist aber wirklich mega mächtig. Du kannst so krass schnell Fotos finden mit der Suchfunktion. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Ja.
Das ist wirklich etwas, wo...
Finde ich es geil, dass Google Fotos sogar Haustiere kennt.
Ja!
Und Haustier, also weißt du, so in verschiedenen Altersstadien. Mein Hund hat ja als kleiner Papi nicht so ausgesehen, wie er jetzt ausgesehen hat, aber es erkennt das gleiche Hund. So das gut. Ist so erstaunlich.
Das teste ich jetzt auch gerade. Vielleicht habe ich einfach nie einen Hund gefüttert. Das muss ich mal testen. Weil genau das andere, was ich ausprobiert habe, was eigentlich eine gute Alternative wäre, ist Ente.
Ente?
Aber dort ist das Problem, die haben Server in Europa. Die es machen, sind eigentlich auch alles von Indien, von Finnland, glaube auch Schweizer. Aber sie haben halt den Firmenstandort in den USA.
Ah, ja.
Also weißt du, wenn es dir jetzt darum geht, also ich meine, die wirken wirklich nicht amerikanisch, aber man hat dann vermutlich einfach dort angelegt, weil das einfach irgendwie geschäftsmäßig mehr Sinn macht. Aber die habe ich wirklich ausprobiert, habe 190 Giga von meinen, also mein ganzes Google Takeout von den Bildern, 190 Giga habe ich dort durchgeladen. Ist aber 2 Tage gegangen. Und nachher kannst du Machine Learning aktivieren, wenn du möchtest. Und das ist schon etwa 3 Tage gegangen, bis das alles indexiert hat. Und Krass. Dort hat es jetzt wirklich auch, ich weiß auch nicht bei Google, wie lange das wird gehen, wenn du das jetzt mal von einem Schlag machst. Ja. Vermutlich schneller, aber ja. Und jetzt hat es wirklich auch all die Personen alle erkannt und auch eben ein Objekt geht zum Teil auch. Also die muss ich sagen, die App finde ich, der einzige Grund ist wirklich, weil die noch in den USA sind, dann finde ich wie so, also weißt du, entweder, also wenn schon, dann schon.
Immer noch USA, ja.
Ja, wenn, dann muss es richtig sein. Ist aber noch gut, wirklich Open Source, auch end-to-end verschlüsselt. Ich glaube, Apple Fotos hat das mittlerweile auch, nachdem ihre Fotos mal geleakt sind von den ganzen Promis.
Ja, stimmt.
Das sieht auch vom Layout her recht ähnlich wie Google Fotos aus.
Ja, ja, scheint voll dort inspiriert.
Also mit den Erinnerungen, die oben drauf sind. Ja. Und,
hey, aber Hund funktioniert tatsächlich nicht.
Ah, ich kurz kann ich nicht wechseln.
ich habe doch tatsächlich auch ein paar Hunde gefüttert. Bei mir sind es vielleicht 30 Bilder.
Ja, bei mir sind es wahrscheinlich irgendwie 10'000 oder so.
Und auch noch interessant, da habe ich schon noch gefunden, da weiß ich jetzt nicht, ob Google-Suche einfach besser trainiert ist, weißt, weil ich sie länger schon benutze. Weil zum Beispiel bei der Tochter, die erkennt es auch von hinten.
Aha, also, ja.
Es ist nicht einmal das Gesicht, muss drauf sein. Ja, ja. Und da frage ich mich einfach, ist es halt besser trainiert, weil es die Jacke halt schon irgendwie sich gemerkt hat. Das hat nämlich der andere jetzt zum Beispiel nicht erkannt, aber ey, sonst, wenn jetzt euch das gleiche ist, Ente kann ich echt sonst empfehlen. Finde ich wirklich eine gute Alternative. Genau. Hey, dann Browser, das nächste grosse Thema. Mit was browset ihr?
Chrome.
ja, tatsächlich Edge.
Was?
Ja, was?
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 Gerade das Wasser rausgespuckt.
Chrome hat mich aus irgendeinem Grund... die Mobile, also auf dem Handy hat's mich einfach aufregen, weil es irgendetwas eingeführt hat in der Navigation, wo einfach huere nervig war. Und dann habe ich mal gefunden, tue ich mal auf Edge wechseln, auf Mobile und auf Desktop und bin ich recht zufrieden. Ausser, dass es mir in unregelmäßigen Abständen einfach Standard-Suchmaschinen zurück auf Bing tut stellen.
Oh Gott, das ist so Microsoft.
Unterste. Aber das ist das Einzige,
was mir nicht. Du hast es
ja genau.
Hey, aber das finde ich schon noch krass, dass du immer noch. Ich hab wirklich auch den, ich bin schon ewig nicht mehr bei Chrome, weil ich das Gefühl, der ist von allen überflügelt worden. Und gerade auf dem Handy, also mit der Werbung. Ich weiß nicht, wie kannst du surfen auf dem Handy mit der Werbung?
Ich habe Netbroker. auf dem Handy?
Ja.
Keine Ahnung, so viel surfe ich auch nicht jetzt auf dem Handy.
Das ist für mich. Das war mir der Hauptgrund, warum ich gewechselt habe auf dem Handy dann auch. Ich finde, es ist so eine Zumutung, die Werbung. Dass einfach Seiten überall Pop-up-Scheiß, Videos, die automatisch abspielen, das geht für mich gar nicht.
Aber was hast du dann?
Mittlerweile habe ich auf dem Desktop habe ich den Zen-Browser. Mhm. Der ist Firefox basiert. Und klar, Firefox wäre jetzt so, wiederum eine US-Firma. Mhm. Aber sie, also das ist so ein 1-2-Mal-Team und ist eigentlich wie der Arc-Browser. Also das ist einfach dem nachempfunden. Und ich habe mich recht an den gewöhnt. Und den Zen-Browser finde ich wirklich, also Zen, den finde ich wirklich super. Also ist, wenn dir das Arc-Prinzip gefällt, die haben ja da sich anders angeordnet, die Tabs und dann Links, du kannst ja fixe machen, ich finde das mega gut, habe mich voll an das gewöhnt. Und der Arc-Browser habe ich aufgehört, die haben ja mal so eine desaströse Sicherheitslücke gehabt, wirklich so, also ganz krass, dass dort durchgelegt ist. Und genau, aber eben echt die europäische Alternative gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt den Vivaldi, der ist aus Norwegen, aber der ist auch Chromium-basiert.
Aha, ja gut.
Und klar, Chrome ist Open Source, das ist schon so, aber du bist eine gewisse Abhängigkeit hast. Mhm. Auf dieser Seite hat es dann nochmal einen schwedischen Browser, den ich noch nie gehört habe. Aber dann machst du dann von... Ah nein, der wäre dann, glaube ich, Firefox basiert. Mhm. Genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich einen anderen gibt, wo irgendwie eine eigene Engine hat. Ich meine, es gibt eben Safari, aber der ist auch wieder amerikanisch.
Ja, und da gibt es auch Brave, aber Brave ist halt auch wieder amerikanisch.
Auch Chromium.
Auch ja, genau. Ja. Das ist aber auch mega beliebt, aber ja. Hey, es ist wirklich schwierig, ja.
Der Brave habe ich halt auch aufgehört, weil dort haben die das machen, der hat in dem Fall auch viel Dreck am Stecken. Das sind einfach auch Sättig, weißt du, wo dann irgendwie und die haben, glaube ich, ihre Suchengine, die mit Yandex läuft, das ist ja die von den Russen, glaube ich. Hey, einfach, ich habe dort schon auch über die schon vieles gelesen, wo ich da finde, das stört mich, da habe ich dann wieder zu viele Prinzipien, mich stört denn das. Ich wollte nicht vom einen Double zum nächsten Double wechseln, oder? Überall sind Idioten vielleicht, aber man kennt sie nicht. Und wenn ich sie kenne, dann stört es mich. Aber hey, Zen-Browser und Vivaldi, ich kann es sonst empfehlen, aber ja, sind das weiß auch nicht, das Beste, was du machen kannst, aber ja. Aber dass du noch bei Chrome bist, alter Schwede.
Ja. Ich bin mehr schockiert, dass er bei Chrome ist, als dass ich bei Edge bin.
Ich finde auch,
the wirklich. Turntables.
The tables have turned, ja. ja, und das andere, auch mega gross, ist natürlich Maps. Mm. Und da glaube ich auch, da gibt es einfach kein dran vorbei, oder? Ich meine, es braucht jeder Google Maps, oder?
Ja. Im Auto benutze ich tatsächlich TomTom.
Ah ja.
TomTom ist aus Holland, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Du brauchst schon auch, hast du keinen, du hast den Aufpreis, muss ich nicht zahlen für das, wie heißt das, Google Auto, Android Auto?
Nein, was? Aufpreis? Nein, das ist doch alles gratis, habe ich mehr oder weniger.
Nein!
Ich zahle sogar für TomTom. Ich zahle, TomTom zahle ich im Jahr etwas.
Was?
Wie viel? 19, 20 Stutz oder so etwas. Ich finde aber TomTom einfach massiv besser, vor allem für die Navigation mit dem Auto. Ich, bei Google, wenn ich, das ist wirklich, also okay, wenn ich am Handy bin und irgendwo anders muss, irgendwo anlaufen muss, habe ich meistens auch Google Maps. Aber im Auto zum Navigieren ist für mich Google Maps, finde ich, die Hölle. Ich verfahre mich so oft mit diesen Uhren. Richtungsangaben oder die Spurenwechsel für mich nicht eindeutig sind oder verwirrt sind. Oder
finde ich auch gesagt, dumm, muss ich auch sagen.
Ich habe Mühe damit. Und mit TomTom habe ich einfach null Mühe damit. Mittlerweile eben die ab und an das ganze Live-Verkehr-Zeug sind die eh alle. Also das ist überhaupt kein Grund, zum nicht zu TomTom gehen. TomTom hat das alles auch, genau, Stauumfahrung und so Zeugs. Ich finde auch die Angabe, wie lange man noch hat zum Ziel bei TomTom viel genauer als bei Google. Ich bin wirklich Fan von TomTom. Ich finde TomTom mit dem Auto massiv besser als Google Maps.
Ich wüsste nicht, dass ich in meinem Skoda, was dort für eins drin ist. Ich habe das gerade letztes Mal wieder gebraucht. Ich weiß gar nicht, warum ich es gebraucht habe. Und das hat aber andere Zeitangaben gehabt, wirklich wie Google Maps, und sind auch falsch gewesen. Mhm. Und hat dann auch den Stau da irgendwie nicht erkannt. Ich meine, mein Skoda ist schon ein bisschen älter. Aber ich hätte jetzt gleich gedacht, das hätte doch die Daten auch irgendwie. Aber.
Und auch einfach nur zum. Eben, TomTom ist natürlich eine App, als App auf dem Handy. Und das kannst du natürlich dann auch mit Android Auto verbinden. Und dann siehst du es auf dem Auto natürlich, wie bei Google Maps, siehst du es auch auf dem Bildschirm.
Okay. Ach so, es also ist nicht das Navi vom Auto.
Nein, ich benutze nicht das Navi. Das ist auch irgendein uraltes, langsames Teil. Also die meisten Leute, die ja Navigation benutzen im Auto, haben tatsächlich Google Maps auf dem Handy. Verbindet das Handy über Android Auto mit dem Auto und dann wird es auf dem Display angezeigt,
ja, genau,
statt dem Dings. Und TomTom funktioniert genau gleich.
Ist einfach nein, das ist mir klar. Du hast in dem Fall das Android Auto-Zeugs, das hast.
Genau.
Ah, okay. Ja, ich habe das über ein. Ich habe mir mal so ein Display oben drauf wo sozusagen Android-Auto kannst du dann drauf laufen lassen.
Mm, okay.
Also weißt du, irgendwann mein Auto, das Nachrüsten kostet ja das Vermögen. Aber ja, genau da habe ich wirklich das Gefühl, gleich, da geht es sonst an Google Maps, weil einfach mit denen, die Daten haben, die Bewertungen die haben und die Funktionen mit dem Street View und so, da sind sie einfach, glaube ich, schon immer noch umgeschlagen.
Mm. Ja, ja.
Und ich meine, ja. Sonst, es gibt ja mit OpenStreetMap, gibt es zumindest Daten, wo nicht reingehören. Und da kannst du zum Beispiel Organic Maps kannst brauchen, wo eben auch noch gut funktioniert. Aber der Kollege benutzt das und hat auch gesagt, für halt eben so Firmeninfos oder Bewertungen und all das Zeug, das kannst du natürlich vergessen, oder? Mhm.
Ja, aber vor allem für das, ja, oder? Wenn du irgendwie oder in der Ferien bist oder so, zu gutes Reste suchst oder so, irgendetwas gibt halt wie nichts gäbiger, einfach schnell Google Maps auftun, filtern, was du willst und wo du willst.
Gibt es keine, ist schon so.
Ortsspeicher auch,
Restaurant. Ja, genau, Speichern, ja. Ja, ja.
Das ist krass, oder, Ingo? Du merkst aber schon, wenn du einfach mal so die Menge an Daten hast, die die haben, die kannst du fast nicht mehr ablösen, oder?
Ja.
Genau, der letzte Dienst, den ich aufgeschrieben habe, ist ein Passwortmanager. Die brauchen ja auch viele einfach die integrierten, eben dem von Google oder Apple. Und dann bist du wieder bei den Amis. Da gibt es auch noch viele. Also, jetzt gerade aus der Schweiz gibt es eben den Proton Pass oder P-Cloud Pass. Also habe ich jetzt nie benutzt. Wenn du es selber machen willst, ich habe KeyPass früher lang benutzt. Da hast du einfach eine App und du knallst einfach das File irgendwie auf dein Drive, deinen Cloud-Speicher und dann synchronisiert es das. Ich brauche Bitwarden, wo ich auch wieder gesehen habe, ist auch wieder eine US-Firma leider.
Den brauche ich auch, ja.
Die sind aber auch Open Source und du könntest es aber auch selber hosten. Ah, also du müsstest es jetzt nicht über ihre Server machen, aber bin ich halt auch, das ist komfortabel. Die hat ja übrigens EU-Server, aber von Azure, also Microsoft.
Ja.
Wie? genau, du hast dann von Bitwarden, was hast du, Luca?
Ja, auch Google.
Ah, du machst schon das Ding. Ja.
Ja, früher hatte ich LastPass, aber die sind dann irgendwann plötzlich verdammt scheisse geworden, weil ich gar nicht mehr verändert haben, aber es ist irgendwie von einem Tag auf den anderen, es hat ein Update gegeben, was quasi unbrauchbar gemacht hat, ausser du hast dann exorbitante Abo-Preise gezahlt.
Geil.
Und dann bin ich zu Bitwarden und mit dem bin ich recht zufrieden. Ja.
Bitwarden finde ich verdammt super. Ja. Das funktioniert wirklich verdammt gut, ja. Hey, ja genau, und eben der letzte grosse Punkt auf eine Art ist ja irgendwie, jetzt haben wir Dienst gehabt, aber es läuft ja bei uns in der Benutzung alles zusammen auf dem Gerät eigentlich. Mhm. Und auf deinem Smartphone. Und dort ist halt schon, dort ist noch extremer eigentlich. Ja und nein, oder? Eben iPhone, ganz klar amerikanisch und Android ist halt auch amerikanisch. Und du kannst jetzt Samsung nehmen, das ist dann aus Korea, dann hast du immerhin das Gerät, nicht aus den USA. Und es gäbe die so schon Geräte aus Europa. Ich habe da den Jan noch gefragt. Ich meine, es gibt Fairphone, das ist aus Holland, da gibt es so Vola, Shift und Punkt. Also es gibt auch deutsche Sachen, aber die laufen ja auch mit Android und klar, hergestellt wird es irgendwo in Asien. Aber sozusagen, die Software bindet dich immer an Google oder an Apple. Und ich meine, ihr habt euch sicher nie damit befasst, aber es gibt ja sozusagen die Google-dienstlose Alternative. Aber das ist sogar mehr zu mühsam.
Das ist einfach Aufwand, ja, oder?
Ja, ich glaube, du kannst es vermutlich schon einigermaßen einfach installieren. Aber dann, was mache ich denn ohne Play Store? Also, weißt du?
Ja,
dann müssen wir die Apps irgendwo holen.
Genau. Ja. Also, unmöglich. Ja. Hat man ja gesehen mit Huawei. Ohne das bist du in Europa weg. Oder im ganzen Westen.
Ja, und eben, also dort, und ich, es ist eben schon so. Ich finde, zu viel Zugeständnis machen, nur damit irgendwie für das Prinzip. Ich wollte nicht einfach zu viel Kompromiss machen, wenn es mich dann schlussendlich anschießt. Und das ist irgendwie das, was mir aufgefallen ist, über das alles hinweg. Es ist problemlos möglich, sozusagen in den 90% der Sachen von den Amis wegzukommen. Aber besser wird es nicht unbedingt. Es wird ein bisschen komplizierter. Vielleicht schlafst du ein bisschen besser, aber ich finde, es lohnt sich schon, zumindest ein bisschen versuchen. Also weißt, ich habe das Gefühl, generell, Zeug einfach, das ist jetzt nicht nur fürs Land basiert, aber alles einfach am gleichen Ort zu haben, finde ich, ist einfach immer ein bisschen problematisch.
Das ist ja nicht gut, ja.
Ja. Ja, wie gesagt, ich bin mega gespannt, wenn ihr, die zuhören, da auch noch Meinungen oder wirklich interessante Alternativen habt, da wäre ich mega gespannt. Könnt vielleicht dann die anderen das nächste Woche ein Update dazu machen. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal eins weiter und gehen in die Apokalypse.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
The Last of Us Season 2 läuft jetzt. Wir haben die erste Folge gesehen. Wie viel geht es? Sag nochmal 8, 9.
7.
12.
7.
7.
Schlecht im Roten. Genau, wir haben die Spoilerfabrik-Folge dazu schon aufgenommen. Das könnt ihr, genau, findet ihr auch in diesem Feed oder im separaten Spoilerfabrik-Feed. Und ja, wie, genau, ich habe dort noch nicht reingelassen. Wie habt ihr es gefunden?
Was, ja, denkst, was denkst du, wie wir es gefunden haben? Alte du, Last of Us Fanboys.
Du als alter Nörgler, das mega scheiße sich gefunden. genau, oder, Luca, kannst du mir ganz kurz vielleicht noch erzählen, was es geht, für die, die jetzt nicht gerade so up-to-date sind?
Ja, genau, der Last of Us. Es geht um eine Zeit, wo man sich nicht mehr muss um Cloud-Speicher, Passwort managen.
Yes!
Google Maps kümmern.
Das ist denn gut? Was, erzähl mir über die Zukunft.
wir sind in einer postapokalyptischen Zukunft, wo eine Pilzinfektion so ziemlich fast die ganze Menschheit dahingerafft hat und die wenigen Überlebenden, die Last of Us sozusagen, die versuchen das Leben und halt irgendwie eine Zivilisation wieder aufzubauen. Es gibt verschiedene Fraktionen. Es gibt Fedra, wo ein bisschen so eine rebellische, militante Gruppe ist, wo sich auflehnt gegen jetzt habe ich es gerade genau falsch gesagt. Fireflies.
Umgekehrt, ja, genau.
Ja, richtig. Die Fireflies ist die militantische Gruppe und die lehnen sich auf gegen die Fedra, wo eben das Militärregime ist. Quasi das Überbleibsel vom Militär, vom US-Militär, wo da Kontrolle übernehmen im Land. Und ja, da gibt es natürlich noch ganz viele Splittergruppen und Städte und unsere zwei Hauptcharaktere, das sind der Joel und Ellie, gespielt von Pedro Pascal und Bella Ramsey. Die sind in dieser Welt unterwegs. Das Besondere ist, dass Ellie, sie ist die einzige Mensch auf der Welt, oder zumindest uns bekannte Mensch auf der Welt, wo immun ist gegen die Pilzkrankheit. Und das macht sie darum zu einem ganz besonderen Mensch, weil mit ihrem Blut, wer weiß, vielleicht könnte man ein Gegenmittel herstellen. Ja, und wer die erste Staffel gesehen hat, der weiß schon, wo das angegangen ist. Also, ich würde sagen, wer die erste noch nicht gesehen hat, es gibt den Part jetzt sowieso komplett. Wir sind ja da für die zweite Staffel. Unbedingt schauen, eine von der besten Serien vom Jahr. Was ist die? Ich glaube, 2023 rausgekommen.
Ich glaube, sie hat vor 2 Jahren.
Und ist sicher eine von der besten Serien gewesen von diesem Jahr. Ist natürlich eine Game-Adaption. The Last of Us ist ein PlayStation-Game gewesen. Auch dort wieder eins von der besten, damals, wo es rausgekommen ist. Es gibt ein Part 2, einen zweiten Teil. Und die zweite Staffel von The Last of Us, die verfilmt oder die adaptiert jetzt genau den Part 2. Aber offenbar nicht das ganze Game. Es gibt ja in Anführungs- und Schlusszeichen nur 7 Folgen. Und machen die Showrunner dahinter, der Craig Mazin und der Neil Druckmann, die haben gesagt, die werden nicht das ganze Game in dieser Staffel unterbringen. Es wäre schlichtweg viel zu viel gewesen, um das alles in einer Staffel abzuarbeiten. Es ist darum auch schon bestätigt, dass es eine dritte Staffel geben wird, wo auch das Game Part 2 wird bearbeiten. Und sie haben sogar gesagt, vielleicht sogar eine vierte Staffel, weil es so viel ist. Es tönt einmal nicht so, als ob sie planen, über das Game hinaus Geschichte weiter zu erzählen, sondern es wird die Geschichte erzählt, die man aus den beiden Games kennt. Ob es bedeutet, dass es vielleicht sogar irgendwann mal ein drittes Game wird geben, who knows. Aber das ist so ein bisschen der Stand der Dinge. Ja, und jetzt gestern, oder beziehungsweise, nein, Entschuldigung, am Montag, Schweizer Zeit, ist die zweite Staffel gestartet. Sie spielt 5 Jahre nach dem Ende der ersten Staffel. Die hat ja damit geändert, dass Ellie wäre bei den Fireflies schon gewesen.
Zum 5 Jahre dazwischen?
Ja.
Was?
Also man sieht es halt nicht an den Schauspielern, weil da sind nur 2 Jahre vorbei. Beziehungsweise doch beim Joel haben sie am Make-up sehr gut gemacht.
Der Joel sieht schon alt aus jetzt. Ja.
Nicht auffallen. Ich finde das ehrlich gesagt so vom Ereignis irgendwie, kann man so langsam grollen mit sich rumschleppen. Okay, gut.
Ja, es ist schon, stimmt schon. 5 Jahre ist verdammt lang.
Krass, ne?
Aber ja, spielt 5 Jahre nach der ersten Staffel, wo damit geändert hat, dass Ellie, dass der Joel eigentlich die Einrichtung von den Fireflies mehr oder weniger in Schutt und Asche gesetzt hat und das Blutbad hinterlassen hat, um die Ellie dort rauszubefreien. Ellie hätte sollen dort eben aus ihrem Blut hätte sollen das Gegenmittel machen, aber das hätte die Ellie getötet dabei. Und das hat der Joel nicht zulassen. Darum hat er sie befreit. Und dabei einen Feind hinterlassen, nämlich die Abby, Sie ist seit 5 Jahren auf der Suche nach dem Joel und hat Rache geschworen für das, was er gemacht hat. Das ist der Start von der 2. Staffel. Und wir haben es eben, wie gesagt, im Spoilercast besprochen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, zusammen mit der Mische, sie ist auch noch dabei gewesen. Wir sind sehr, sehr happy mit dieser ersten Folge. Es ist ein schönes Zurück, also schön im Anführungszeichen. Es ist ja der Last of Us, aber es ist ein familiäres Zurückkommen in die Welt. Also der Einstieg ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich bin wirklich gerade wieder direkt in die Mood, in die Atmosphäre. Ich habe gefunden, auch die Story vom Tempo her, es ist jetzt nicht rasant gewesen, es ist jetzt nicht irgendwie mega actiongeladen gewesen, ist ja der Last of Us selten, aber auch nicht langweilig. Es ist wirklich mega, mega charakter-driven, character-driven.
Und es hat, was auch gut war, oder? Es hat ein paar Sachen gehabt, die von der Erzählstruktur anders gelöst wurden, als es im Game gelöst wurde, was noch gut war.
Du bist gerade am Spielen, gell?
Ja, genau, ich bin parallel am Spielen, ja, genau. Zum Beispiel eben die Art und Weise, wir darüber geredet, wie die Abby eingeführt ist worden, wo ja im Game ein Mysterium war, wer ist die Abby, was will sie dort, was ist ihre Motivation?
Im Game weißt du gar nicht, dass sie sozusagen Joel, da sagt sie es gerade, sie will Joel umbringen.
Genau.
Und im Game stimmt, sind es
einfach irgendwie. Du hast keine Ahnung, was die dort macht und wer sie ist, was ihr Hintergrund ist, und in der Serie erfahren wir gerade, hey, okay, das ist die Abby, sie ist ein Opfer von Joel, weil der Joel ganz viele Leute umgebracht hat, die ihr wichtig waren. Die wollte Joel töten, the game is set und genau. Los geht's. So.
Hey, ich habe es auch gut gefunden, aber ich habe den Anfang habe ich wirklich schrecklich gefunden und dann eines später hat mich noch etwas genervt.
Also was am Anfang?
Gerade wo die Abby vorgestellt wird, ja. Hey, weil irgendwie, erstens, visuell hat das irgendwie scheiße ausgesehen. Das ist nicht ein schönes, nein, ich habe wirklich, das ist kein schönes Setting gewesen. Sie sind alle okay. So sauber gewesen und sie haben geredet, ich habe das Gefühl, ich schaue Dawson's Creek oder so. Einfach irgendwie so eine nicht eine Teenie-Gruppe, aber weißt du, so ein bisschen Adolescente, die einfach so ein bisschen komisch miteinander schwätzen. Und ich habe das habe ich so gar nicht gefühlt. Die haben wirklich gedacht, okay, ihr habt recht etwas beweisen bei mir. Ich glaube schon, dass die sich noch entwickeln werden. Aber wirklich so, oh wow, die Charakter die haben die alle so nicht gespürt. Wirklich, in den ersten 5 Minuten habe ich wirklich scheiße gefunden. Nachher geht es mega schnell, kommt man trainieren in die Stadt und so was sind. Und dann hat mich nochmal einmal etwas gestört. Vielleicht hänge ich mich da immer so Details auf, aber...
Ja, ich glaube auch.
Hey, aber das stört mich. Ich finde etwas, wo also gelobt wird und sozusagen das Beste, was es gibt, ich finde, das darf man dann auch kritischer beurteilen als anders.
Das stimmt. Für das haben wir ja dich, dass du uns wieder ein bisschen runterholst.
Ja, nein, aber ich meine, so geht es mir einfach beim Schauen. Und das Zweite war, wo sie dann Ellie mit ihrer Kollegin gehen auf so einen Patrouille und dann gehen sie sich in das eine Gebäude rein. Und das ist mir so wund, dass du sagst, aber Tommy, aber sie sind völlig flapsig, machen es mega lustig, hey geil, jetzt gehen wir gegen Zombies metzeln und so. Hey, das hat mich mega gestört. Ich habe nicht das Gefühl, also erstens habe ich gefunden, es passt irgendwie nicht, die Welt ist ernst und möglicherweise geht man lustiger mit dem um, weil die Welt ist scheiße und so. Aber mich hat das völlig rausgerissen, dass man da nicht irgendwie ernster an das herangeht, weil ich meine, weißt du, wie viele Leute haben sie schon verloren, die einfach gebissen worden sind von Zombies. Die Gefahr ist mega hoch, auch wenn sie jetzt resistent ist. Und das habe ich irgendwie auch nicht das Gefühl, dass es im Game so war, dass sie das so lächerlich sich machen über das. Und sobald es dann sozusagen, wo sie dann abgestürzt hat, wird es wieder ernst und dann ist wieder alles super gewesen. Aber einfach so der Slapstick auf eine Art schon fast, habe ich so, aufs eine dann so unpassend gefunden.
Mm. Im Game ist es nicht so extrem dargestellt worden, dass sie jetzt die Zombies, nennen wir sie mal Zombies, nicht so ganz ernst nehmen. Sie haben sich ähnlich verhalten grundsätzlich, im Sinne von, dass sie halt einfach allein dieser Patrouille her sind gegangen und Zeug erforscht haben, die sie nicht hätten so erforschen, weil sie die Warnungen nicht ernst nehmen von ihren Anführern und so. Aber sie haben sich jetzt nicht lustig über Zombies gemacht und so, die töten wir ganz einfach so, wie sie es jetzt in der Serie gemacht haben. Aber ich glaube, die Intention dahinter war, um nochmal aufzuzeigen, hey, 5 Jahre sind vergangen seit dieser Reise, die Joel und Ellie hinter sich hatten. Und die Leute in Jackson, die fühlen sich sicher. Die sind dort daheim und sie hat das Gefühl, sie hat die Situation unter Kontrolle. Und ich glaube, der Moment und das Gefühl, dass sie es unter Kontrolle haben, das wird zurückkommen in der nächsten Episode. Und der Kontrast wird umso grösser sein, wenn wir dann sehen, hey, sie haben absolut nichts unter Kontrolle. Am Ende der Episode wird ja schon angedeutet, oder, dass vielleicht ein Problem auf sie wird zukommen mit all diesen Zombies, die in der Nähe sind. Und ich glaube, es ist schon eine andere Situation, oder, wenn du daheim bist, sozusagen in Jackson, dort, wo sie sind, und auf Clicker triffst. Im Gegensatz zum ersten Clicker, der in der ersten Staffel introduced ist worden, wo sie ja durch das Museum gehen, oder? Und dort sind sie halt einfach unterwegs in ihrer Umgebung, wo sie allein sind mit beschränkten Ressourcen. Und ich glaube, sie fühlen sich echt zu sicher. Und das haben sie mit dem porträtieren. Ich verstehe aber, dass es als vielleicht too much empfinde, weil es ist halt wirklich so, ja, es ist wirklich so, die Clicker, die haben nichts bedeutet, so. Ja, die sind einfach, ja, die machen wir fertig, easy. Dafür aber dann, wie du gesagt hast, wo sie dann runtergefallen ist in das zweite Stockwerk, wo sie den Infizierten getroffen haben, wo sich eben ganz anders benimmt als die Clicker. Das habe ich dann umso geiler gefunden, der Kontrast, oder?
Ja.
Der Infizierte, der plötzlich mitdenkt, der nicht nur wie die Clicker hirnlos auf dich zu rennt, wenn er die entdeckt, sondern der mit dir spielt, der die jagt, der sich versteckt und so. Das habe ich dann geil gefunden, dass sie dann angefangen hat. Ah, fuck, das habe ich noch nie gesehen. Wie soll ich auf das reagieren?
Es ist auch, glaube ich, allgemein ein bisschen ein Problem vom Zombie-Franchise. Das hat man bei The Walking Dead hat man das ja auch genauso gesehen. Das ist ja am Anfang sind Zombies noch unheimlich und gefährlich und du hast, es ist eine Horrorserie. Und dann irgendwann mal nach der dritten, vierten, fünften, sechsten Staffel sind die wirklich einfach nur noch hirnlose. Auch Charaktere. Es passt natürlich auch in dieser Welt. Du bist jetzt, Ellie ist auch schon 5 Jahre in dieser Welt und vorher sind sie ja Zombies auch schon so lange da gewesen. Man weiß, wie man mit denen umgeht, man weiß, wie sie töten, sie sind trainiert. Ellie ist offenbar trainiert, sie trainiert auch. Und dann wird es auch ein bisschen weniger, weil sie sind geskillter, es wird weniger eine Gefahr und das sieht man dann auch. Und dann wirkt sich das aber sofort auch auf mich als Zuschauer aus, wenn man uns an den Clicker erinnert in der ersten Staffel noch, wo sie dem Museum zuerst mal, wo der Joel, Tess und Ellie vor dem Haus stehen und mega lange diskutieren, ja, gehen wir jetzt da
durch? Überhaupt rein? Ja,
gehen
genau.
Wir überhaupt irre? Gehen wir überhaupt durch? Wegen 2 Clicker, oder?
Und die haben sie auch schon Jahre gemacht, eigentlich.
Ja, sie 2 schon, eben. Und darum, es stimmt schon, eben, was du sagst. Ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen. Weil dort ist sie eigentlich, sie sind ja auch Profis und trotzdem, sie haben mega Respekt in dieser Szene, in der ersten Staffel und da in der zweiten Staffel gesehen. Wobei, eben, Ellie und Dina in dieser
speziell.
Sollen ja auch gezeigt werden, dass sie sind jung und naiv und haben das Gefühl, sie haben. Alle Erwachsenen sagen ihnen, die anderen bleiben ja draußen, die anderen Teile der Gruppe. Alle sagen ihnen, hey, im Fall, nehmt das ernst, das ist nicht Spass. Und sie sind einfach die, die das nicht ernst nehmen und uns sollen das wirklich
hat. Und dass Ellie nicht ernst nimmt, haben wir auch gesehen, wo sie da mit dem Snipergewehr, wo sie, wo sie die anderen Zombies abknallt. Sie findet es lustig, weil es ist echt ein Spiel. Ja, geil, ich kann da die Zombies abknallen und ein bisschen Spass haben. Ich glaube, sie hat gar nicht mehr das Gefühl dafür, dass es irgendeine Gefahr ist.
Sie ist auch die Einzige, die immun ist.
Ja,
das ist halt für sie eine andere Realität. Sie wird besser, also sie kann besser werden und wird sie ist schon gut, mal besser worden.
Ich kann die immer noch umbringen.
Natürlich.
Meistens hört es mit einem Biss ja nicht auf.
Ja, das ist natürlich. So. Aber eben, für sie ist es wie so, sie unterschätzt das alles sehr. Und ich bin mir auch sicher, dass wird bald mal sich gegen sie.
Ah, stimmt, du hast es nicht durchgezogen, ganz zweite.
Nein, ich habe etwa 20, 25 Stunden gespielt und dann aufgehört. Oh.
Stimmt.
Nicht, weil das Game scheiße war.
Hälfte.
Aber man muss schon sagen, das Game ist erstaunlich lang. Es ist darum auch kein Wunder, wenn sie das aufteilen auf mehrere Seasons. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu viel wird. Weil bei der ersten Staffel habe ich teilweise gefunden, hat es ein paar Sachen gegeben, die zu schnell sind durchgerattert worden. Darum hoffe ich nicht, dass es jetzt so ins andere Extrem umschwenkt, dass man ein paar Sachen zu lang macht und zu in die Länge zieht. Aber ja, die erste Episode war schon mal gut vom Tempo.
Mhm. Ich bin recht gespannt, wie so das grosse Element sozusagen von der zweiten Game, wie gut das rüberkommt.
Ich bin vor allem gespannt, wie die Leute außerhalb vom Game-Universum, die noch nie etwas von dieser Kontroverse gehört haben, wo das ganze zweite Game da mitgekommen, wie sie auf das reagieren und auf die Story, die noch kommt. Das wird sehr, sehr spannend gewesen, zu sehen.
Ja, absolut.
Oh Gott, hey. Oh Gott.
Oh Gott.
Ja. Hey, dann sonst das zweite, etwas ganz anderes, aber auch sehr lustig, wo du schon ein bisschen mitgeschaut hast, und zwar das Studio.
Genau, das Studio ist eine neue Apple TV Plus-Serie. Apple TV Plus, genau. Hat mich letzte Kollege gefragt, auch ein Kollege gefragt, ob das etwas gut sei. Ich habe die ersten 3 Episoden geschaut und ich habe gemerkt, während ich mit ihm am Reden war, ich habe immer schneller und schneller und schneller angefangen reden, weil das Dude ist wirklich so eine Serie, wo man sich nach jeder Folge wirklich so denkt, was zur Hölle habe ich da gerade angeschaut und wann bekomme ich mehr davon? Es ist grossartig. Zuerst mal zum Setup. Das Studio ist eben eine Serie kreiert von Seth Rogen und seinem Tourpartner Evan Goldberg. Die zwei haben schon zusammen Superbad gemacht, This is the End, The Interview. Sie haben auch zusammen The Boys produziert auf Amazon Prime. Das sind also Leute, die wissen, wie man Comedy macht, wie man auch ziemlich derbe Comedy macht und einfach Vorliebe dafür haben, gesellschaftliche Strukturen genüsslich zu zerpflücken. Und ja, damit nehmen sie sich, und in The Studio nehmen sie sich ihres eigenen, ich habe es jetzt mal Biotop genannt, vor, nämlich Hollywood. Der Seth Rogen, der spielt Matt Remick, ein Studio-Executive, der gerade dabei ist, seine Karriereleiter aufzuklettern. Aber nicht nur aus Ehrgeiz, sondern auch ein bisschen aus Zwangsläufigkeit, weil sein Mentor, also seine Mentorin, die wird geführt, oder wie sagen wir das auf
Deutsch? Entlassen,
danke. Vom CEO, superb gespielt von Bryan Cranston, wirklich so eine Mischung aus Elon Musk und Harvey Weinstein. Und plötzlich steht der Matt fast ein bisschen unverhofft im Zentrum von der Macht, weil sein Studio, das will eben nicht einfach nur Film produzieren, sondern es will Marken melken, Franchises erschaffen, Intellectual Property machen. Das ist das Einzige, wo Sally zum Beispiel einen Film über den Kool-Aid Man soll kommen, weil
das Geilste. Kool-Aid kennen wir bei uns nicht, aber das ist eigentlich so wie das Gatorade eigentlich.
Oder? Wie das Gatorade. Und das Kool-Aid Manli ist halt einfach irgendwie eine Kanne, eine Glaskanne gefüllt mit
Lila. So das ist die, die so durch die Wand durchgebrochen
ja, ist. Ja, okay, genau die. Und genau das macht jetzt einen Witz. Das ist alles part of the deal. Aus dem, weil der Bryan Cranston, der findet, also wenn Warner Bros. Da mehrere Milliarden kann mit irgendwelche Plastikpuppe ohne verdienen, dann können wir doppelt so viel mit dem grossartigen Vermächtnis vom Kool-Aid-Man machen.
Völlig und nachvollziehbar.
Völlig nachvollziehbar. Kein
Problem. Das ist wirklich geil.
Horrorkomödie über Zombies mit Durchfall, auch das gehört dazu. Und das Lustige, dass das eben das Ganze so lustig macht, ist, dass der Seth Rogen, wo er den Match spielt, er ist eigentlich ein richtiger Cineast, ein Herzblut-Cineast, ein Romantiker, ein Idealist. Und er versucht in dem ganzen Haifischbecken irgendetwas auf die Beine zu stellen, wo halt eben doch noch ein bisschen nach Kino schmeckt. Und die Vorstellung so, fuck, ich muss einen Kool-Aid-Film machen. Das ist für ihn der pure Horror. Und er versucht das alles dann irgendwie so anzudrehen, dass es doch noch künstlerisch wertvoll ist. Und es läuft natürlich alles wunderbar schief.
Es ist also geil. Es ist ja sehr vieles mit One-Takes gefilmt. Das macht es einfach so ein bisschen stressiger. Also ich finde, das nützt jetzt da tatsächlich gut, dass du irgendwie mitbekommst, wie der wirklich so ein bisschen, er muss ständig improvisieren irgendwie, weil ja, alle wollen so etwas von ihm. Und was ich übrigens gut finde, man hat immer so bei so Artfilmen dann die Erwartung, er geht dann immer irgendwo einen Scheiss dran, oder er macht irgendetwas mega Dummes. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, irgendwie tut er sich dann gleich einigermaßen rational verhalten, sodass er sich das Gefühl, ich kann es sogar relativ gut nachvollziehen, wie das in echt wäre. Natürlich ist es dann überspitzt, aber es ist nicht so eben wie Superbad, weißt du, so auf dem Niveau,
ja, also völlige Blödelein. Ja, Kaka-Humor und so Zeugs, das ist fast das, was so bei, wenn du an die Interview und Superbad und so Zeugs denkst, oder ja, genau, This is the End. Und
es ist wirklich er tut sich einigermaßen nachvollziehbar verhalten und dann wirklich dann, er versucht dann irgendwie mit dem Scorsese, dass er irgendwie den kann anhören, damit er in seinen Arzi-Film kann machen und es geht völlig nach hinten los, das ist super gut. Also ich habe es ist sehr unterhaltsam gewesen und genau, fragst du wirklich, was noch für viel Scheiß wird passieren da?
Ja, also wirklich, es ist, jede Episode ist wirklich wie so ein kleiner Sturzflug, eben mal ein One-Take-Farce auf dem Filmset, mal als Neo-Noir-Krimi über eine verschwundene Filmrolle, mal wirklich so eine bitterböse Branchensatire mit Cameos, also es hat extrem viel Cameo-Auftritt in der Serie. Zac Efron, Olivia Wilde, Scorsese, Ted Stern, dass der Steve Buscemi kommt. Und
wie sagen Sie es? Buscemi
ist natürlich auch part, ist natürlich, niemand weiß, wie man seinen Namen ausspricht, alle sind irgendwie anders. Der Johnny Knoxville, Josh Hutch, Paul Dino, es ist wirklich alle, halb Hollywood spielt mit, alle spielen sich selber, alle machen sich selber gnadenlos zum Aff. Und eben, du hast schon gesagt, der Seth Rogen, er spielt den Matt wirklich super. Ich finde ihn auch, er spielt ihn eben nicht nur einfach nur als Karikatur, sondern er spielt ihn fast ein bisschen so. Ich habe Donald Duck-esque gefunden. Also er ist eigentlich ein herzensguter Typ, der wirklich einfach von einem Schlamassel ins nächste schlittert. und er meint es eigentlich nur gut und du bist wirklich voll auf seiner Seite. Du willst eigentlich, dass er, weil er will eigentlich nur etwas Gutes zu machen und alle kommen mit Franchise und er sagt, ich will doch nur ein gutes Kino machen und endlich bin ich an dem Posten, wo ich immer haben wollte sein. Ich bin jetzt der Studiochef, ich habe die Macht und die Kontrolle, gute Filme zu machen und trotzdem habe ich das Gefühl, ist mein neuer Job, gute Filme kaputt zu machen.
Ja, das ist so gut. Hey, aber ist dann ist es nicht, dann geht es nicht immer um den Film jetzt, den Kool-Aid.
Das ist wie so also ein kleiner roter Faden, der sich so ein bisschen im Hintergrund, aber es hat, jede Folge hat auch ein anderes Thema und ein anderes Setup. Es ist
geil.
Super geil. Ja. Also für mich übrigens, wahnsinnig, super tolle Überraschung.
Am Anfang ist es recht lang, suggeriert es zumindest, dass es ein One-Take ist. Ich habe das Gefühl, ich habe die zwei habe ich gesehen, habe ich das Gefühl, der eine ist, wo sie in die Gebäude reinlaufen und die Kamera sozusagen wie durch die Mauer läuft. Mhm. Dort habe ich das Gefühl, kann man sicher gut schneiden. Mhm. Und das andere ist, wo er zu dem Bryan Cranston geht und dann irgendein Assistenten im Gang fragt, willst du noch irgendeinen Kaffee? Sie kommt zu laufen, dann geht die Kamera vorne und sie ist viel schneller vorne, als sie in dem Tempo gelaufen ist.
Ja, dort hat also vielleicht ein paar versteckte Cuts.
Aber zum Beispiel, entweder ist sie gerannt, oder dann, aber dann sind wir sicher, haben sie dort einen Cut gemacht.
Aber zum Beispiel die zweite Folge ist ein uhure super Highlight, weil in der zweiten Folge geht es darum, dass er auf einem Filmset ist, wo sie eben so einen One-Take machen wollen.
Ah,
so einen langen One-Take. Und es ist natürlich Diskussion, er und sein Handlanger diskutieren, sein Handlanger findet, die uhure scheiß One-Takes, das sind doch einfach nur Regisseure, die über ihren eigenen Weg wichsen wollen, weil sie
so ist es.
Das Publikum interessiert es doch nicht, die merken es nicht einmal. One-Takes ist einfach nur ein Stress für alle und niemand interessiert es. Und der Matt ist auf der anderen Seite und findet, nein, weißt du, das ist Kunst und Technik, die miteinander verschmelzen. Und das ist, wenn es rauskommt, dann ist Symbiose und das ist für die Ewigkeit. Und dann
das so
hat die Diskussion. Und die ganze zweite Folge ist ein One-Take.
Ja, geil.
Weil cool. es ist Meta auf Meta auf Meta auf Meta. Es ist wunderbar.
Das ist wirklich geil.
Das ist super. Das ist wirklich also, gross.
Das ist das Studio auf Apple TV Plus. Also komm, dann gehen wir noch in die Spielecken über.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke. Ja, ich habe dort auch noch zwei Sachen, wo ich euch gerne darüber erzähle. Und das eine ist Blueprints, also eben der blaue Print. Der blaue Print, das ist selber schon vermischt. der blaue Prinz. Aber wenn ihr eben Blueprints, also Blaupause verstanden habt, dann ist das eben auch nicht wirklich falsch, weil das ist eigentlich so ein bisschen der Witz vom Ganzen.
Aha!
Ah, du hast das nicht gecheckt?
Nein. Okay.
Weil es ist ein Rätselgame, ein First-Person-Rätselgame, so ein bisschen wie Mister so, könnte man vielleicht das Gefühl haben. Du bist irgend so ein junger Mann, der eine Erbschaft könnte antreten von seinem Onkel, der gestorben ist, wenn du das 46. Zimmer in seiner Villa findest.
Wo 45 Zimmer hat.
Ja, wo 45 Zimmer hat. Du kommst rein, laufst in die Eingangshalle rein, dann hat es dort drei Türen. Und wenn du die Türen aufmachst, dann siehst du oberhalb von dieser Türen drei Blaupausen von Räumen. Oder? Vielleicht ein Gang, vielleicht das Badzimmer, vielleicht irgendein der Sicherheitsraum, ein Pool oder so. Und die wenn du einen auswählst, platzierst du ihn dort. Und du platzierst ihn eigentlich wie auf einem Raster. Oder? Das Raster fängt an mit dem Startraum, mit der Lobby, oder? Und hat 5 Räume, also 5 Reihen, 5 Felder auf einer Reihe und ich glaube 8 in der Höhe. Könnt ihr euch vorstellen?
Ja.
5 auf 8 Feldchen. Und dort trainiert platzierst du so dann fortlaufend deine Räume. Und du wählst den Räumen natürlich auch so aus, dass du nicht direkt alles mit Sackgassen verbaust, weil es gibt natürlich Räume, eben eine Ankleidekabine, das ist dann ist dann dort fertig.
Ja.
Und es ist ein Rätselgame, das heisst, du merkst relativ schnell, dass in allen Zimmern ist irgendetwas, wo irgendwie ein Hinweis sein könnte. Es hat so Bilder an der Wand, wo du einfach findest, die sind so auffällig, das ist garantiert auch noch irgendetwas versteckt. Und es ist eben, glaube ich, so ein Game, das so verreckt ist, wo du kannst, vielleicht bist du in 20 Stunden durch, aber ich habe von Leuten gehört, die in 120 Stunden gespielt. Also, ich bin bei 15 jetzt oder so. Und genau, aber so basic Sachen. Du kommst zum Beispiel in ein Billardzimmer, dann siehst du jetzt einen Dartscheibe an der Wand und dann merkst du, mit der kannst du interagieren und dann hat es dort irgendwelche Farben und dann löst du das Rätsel. Wenn du es richtig machst, geht ein Schubladen auf, findest Schlüssel. Schlüssel kannst du brauchen, wenn Türen verschlossen sind. Gewisse Türen brauchst du so Edelstein, die findest du auch irgendwo. Und so tust du einfach, kommst du immer weiter vorwärts in diesem Haus und es ist eben ein Roguelike. Das heisst, du hast 50 Schritte zur Verfügung, das ist wie die News-Tour. Immer in ein Zimmer reingehst, nimmt es dir einen Schritt weg. Du kannst dann auch mit so Äpfeln und so kannst du den Schritt dazu bekommen. Vielleicht kommst du mal in ein Fitnesszimmer, wo du gerade alle die Hälfte von deinen Schritt wegnimmt. Es gibt halt immer so Bedingungen. Und wenn du keinen Schritt mehr hast, dann resettet es den Tag. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und du hast eigentlich auch, es gibt nur ganz wenige persistente Sachen. Aber du merkst schon, das Game spült dir, je länger du spielst, auch immer neue Räume rein. Also weißt, am Anfang ist immer die gleiche und dann plötzlich kommt irgendein neuer und dann hat es natürlich sehr viele Räume, die miteinander verknüpft sind. Weißt du, so der Boiler-Room, merkst du, okay, da kannst du irgendwie welche Pumpen aktivieren, wo wir in anderen Zimmer Wasser reinlassen, wo ich dann für etwas brauche. Und das musst du dann halt kombinieren. Man muss sich fast Notizen machen. Ich muss dir sagen, ich habe noch...
Da verlierst du mich gerade.
Hey, bin ich auch nicht Fan, wirklich. Der Simon eben, das ist wirklich, es ist eben so ein, wir haben es ja schon gesagt, es ist so ein Simon-Game, weißt du, ist die ihre eigenen Fürze schmecken, oder? Wow. so ein Etepetete. Man muss schon ein Rätselfan sein. Aber ich muss im Fall auch sagen, es ist so motivierend, weil ich finde jetzt auch schon wieder, ich muss nachher nochmal spielen, weil weißt du, das Träum setzt sich auch wieder anders zusammen. Vielleicht komme ich dann noch ein bisschen weiter und...
Aber hast du dir jetzt auch Notizen gemacht oder hast du es auch nicht geschafft?
Nein, ich habe noch gar nichts erreicht eigentlich.
Über 15 Stunden.
Hey, ja weißt du, ich finde, ich habe das Gefühl, ich habe noch kein so richtiges Rätsel gelöst. Also weißt du, ich habe überall so kleinere, weißt du, ich finde mal irgendwo einen Schlüssel und ja logisch, den brauche ich dort oder irgendwo habe ich das Passwort herausgefunden, aber das ist so, das zählt jetzt nicht so als richtiges Rätsel. Ich habe das Gefühl, eben, die... Weißt du, du findest irgendwelche Notenblätter. Und da weisst du ja, das muss irgendetwas bedeuten. Und so Zeugs habe ich noch nicht entschlüsselt.
Ja.
Gestern habe ich zum Beispiel irgendwas mit so einem Periodensystem habe ich mal etwas gemacht. Wenn ich das jetzt zu Ende bringen würde, das würde ich jetzt, glaube ich, so halbwegs als richtiges Rätsel bezeichnen. aber sonst die meisten, also ich habe das Gefühl, alle die Fötter, die ich gemacht habe, habe ich nichts davon gebraucht. Und es gibt dann auch noch einen Aussenbereich und so. Aber es ist einfach schon, ich finde, das Spielprinzip, das ist definitiv beeindruckend. Ja. Also die Kombination aus eben, du ziehst Räume, du kannst es, glaube ich, irgendwo ein bisschen beeinflussen, du merkst auch, die Räume haben alle farbige Ränder, das merkst du nicht, das hat eigene Bedeutung. Es hat mega viele Sachen drin und das ist irgendwie schon noch geil, wenn du wirklich gerne Rätsel löst, also, das ist gross, dann ist es grossartig, oder? Und ich habe das Gefühl, am Anfang muss man einfach ein bisschen Geduld haben, weil dann, ich habe das Gefühl, am Anfang... ziehst einfach Räume, läufst ein bisschen rum und ich weiß auch nicht, ein bisschen ziellos vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, man kommt dann irgendwann schon ein bisschen rein und dann macht es relativ schnell mal Klick. Mhm. Also.
Du hast noch erwähnt, am Ende, dass der Simon sich mit Photoshop Notizen gemacht hat. Wie, ja. wie funktioniert das?
Er hat wirklich eigentlich wie so, wie die Psychos in den neuen Serienkiller-Filmen mit den roten Fäden.
Nein!
Er hat das eigentlich mehr oder weniger einfach im Photoshop gemacht. Und dann hat er gesagt, eine ist sechs Minuten abgestürzt und dann hat das Gefühl, Scheiße, es ist alles weg. Aber er hat es dann irgendwie wieder können retten.
Okay.
Genau, ich habe wirklich einfach im Google Keep, da sind wir wieder bei Amis. dort habe ich einfach die Fotos drin und ein paar Notizen. Ich könnte es jetzt nicht so mega gut, aber ich fotole halt einfach am liebsten ab, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche noch etwas. Ich habe eben gefunden am Anfang, ich warte einfach so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt hätte ich etwas gebraucht vom einen Ort. Und dann fange ich an, weil die Räume kommen ja wieder und so drum. Es läuft jetzt auch nicht davon. Genau, aber ist witzig. Also ich habe schon viel erreicht, aber so der richtig grosse Ding, finde ich, den möchte ich schon noch irgendwie haben. Mhm. Auch wenn ich es dann nicht fertig spiele vielleicht. Genau, Blueprints ist das. Ist übrigens im Game Pass drin. Ich glaube, es ist auch bei PlayStation Plus.
Im Extra aber nur. Ja.
Im Extra, okay.
Im teureren.
Ist es drin. Und dann das zweite, einfacher, ein simpleres Game, muss man weniger rätseln. Das ist Tempest Rising. Und wenn ihr da ein Video anschaut, dann ist es einfach so, hast du das Command & Conquer? Und ja, irgendwie schon. Ist ein Echtzeit-Strategiespiel und wirklich schon auf alle Arten von Command & Conquer inspiriert. Haben die gezockt früher?
Nein, ja. Gar nicht.
Okay.
Alarmstufe Rot. Eines von meinen ersten Games überhaupt, wo ich gespielt habe. Hey, legendär, Tanya.
Die sind generell, die Command & Conquer sind einfach geil gewesen, durch die Echtzeitstrategiespiele und dann aber auch die übertriebenen Videosequenzen.
Ja.
Mit echten Schauspielern.
Ja, voll. Völlig, wenn ich die heute schaue, die sind völlig over the top, aber damals habe ich die super geil gefunden.
Eben, da sind jetzt computeranimierte Figuren, aber das Prinzip ist das Gleiche. Du hast wirklich von A bis Z ist dort inspiriert. Du hast die zwei Fraktionen, und ich habe tatsächlich vergessen, wie die Roten heissen. Im Command & Conquer sind so, die gibt es ja auch so wie jetzt die Allianz in den Red Alert Games, und dann in den Tiberium Games sind sie ja die NOD, N-O-D, und GDI, Global Defense Initiative. Da heisst es einfach GDF. aber sie sind farblich genau die gleichen. Statt dann, der Kane ist dann einfach irgendein anderer mit einer Narbe. Aber es ist genau das Gleiche.
Aber
und
also dann, ist es der gleiche Entwickler? Oder?
Nein, ich glaube nicht. Also vielleicht hat es, das habe ich nicht nachgeschaut, ob es Ex-Westwood-Leute dabei hat.
Ja.
Weil auch die Menüs, bevor du startest, ist so in dem Retro-Look. Und wenn du im Game inne bist, dann ist es auch rechts, hast du sozusagen Baumenüs, links deine Einheiten, die du auswählen kannst. Und eben, es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Du siehst es von oben. Wunderschöne Grafik. Also, das Game selber ist dann gar nicht retro. Und ich habe mich jetzt für, ich weiß nicht mal, wie sie heissen, für die Roten entschieden. Und ich habe wirklich noch nicht viel gespielt, weil sie uns den Code Spot geschickt haben. Aber du fängst an, am Anfang hast du so kleine Tröppli, aber der Luca kennt es ja, dann du hast Missionen, du läufst zuerst mit den einen rum, dann kommen ein paar Panzer dazu, dann musst du irgendwo, kannst du irgendwelche Miliz befreien und dann greifst du die anderen an. Und das ist schon so eins mit Basisbau. Und dann da, wie Command & Conquer. Statt Tiberium sammelst du Tempest ein, aber auch wieder mit deinen komischen Fahrzeugen, die wie so Müllwagen aussehen, die einfach das Zeugs abbauen. Dann baust du nebendran deine Basis und dann eine Baracke für die Truppen, eine Fahrzeugfabrik, Radarstation, Energieding und so. Und natürlich musst du den Energiehaushalt managen. Und produzierst Panzerli und Schere-Stein-Papier-Prinzip oder Flammenwerfereinheiten gut gegen, weiss nicht, Jeep. Und der Panzer gut gegen andere Fahrzeuge und so. Hey, und Fakt einfach hure, sieht hure schön aus. Hast geile Panzerli, die kannst du rumschicken. Ich natürlich mit null Strategie einfach alle markieren, führen, schicken, angreifen.
das ja, ist Klassiker.
Das höchste der Gefühle. Aber es ist geil. Es gibt so Ingenieure, wo du Minen platzieren kannst. Was jetzt die noch gehabt haben, gibt noch sicher viel mehr anders. Aber du kannst deine Fabriken wie so überladen. Dann produzieren sie schneller, aber sie nehmen dann einfach Schaden.
Ah, während produzieren
nehmen ja, Schaden. Du musst einfach abstellen, dann irgendwie kurz bevor sie in die Luft fliegen. Aber es ist noch irgendwie lustig. Und dann musst du da flicken mit dem Ingenieur. Ja, aber sonst, ja.
Wird einfach wirklich, so, wie man so schön sagt, also ein spiritueller Nachfolger.
Ey, voll. Ja. Wirklich voll. Also ich habe es super geil gefunden, ja. Ist schade, wenn ich jetzt in die Ferien gehe, ich glaube, auf den Handhelds ist das scheiße. Echtzeitstrategie.
Ja.
Das habe ich, selbst mit dem Steam Deck, wo ein Trackpad hätte, ich habe das Gefühl, das mache ich mir keinen Gefallen.
Ja, siehst du jetzt, wenn du Switch 2 hättest, mit der Maussteuerung.
Ah!
Gut, ich könnte aber einfach eine Maus mitnehmen.
Also. Ja, stimmt.
Aber ja, das stimmt, ja. Ja, genau, das Tempest Rising gibt es, glaube ich, aktuell nur für PC, irgendwie 45 Franken kostet. Also, so, das ist nicht günstig. Aber recht cool, wirklich, als wenn ihr Command & Conquer mal gespielt habt und das wieder mal möchtet spielen. Und das schön ausgesehen, dann wirklich holt euch Tempest Rising. Ja, mit dem wären wir am Ende vom Podcast. Und ja, ich danke euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören. Und bis in zwei Wochen, für die anderen in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.